Wir hatten vor 3-4 Jahren eine Phase in unseren Kindergottesdiensten, wo sonntags in unseren Gruppen teilweise nicht mehr als 5 Kinder waren. Und wenn ihr mal guckt, welche Mengen von Kindern da jetzt rauslaufen, ich finde, das ist richtig ein Segen, den wir als Gemeinde haben und ein Segen, dass wir so viele junge Familien mittlerweile haben. Wir dürfen heute auch wieder eine Geburt von einem weiteren Kind feiern, aber das dazu später mehr. Aber mich berührt es wirklich zu sehen, wie viele Leute hier zu unseren Schulkindern hochlaufen und in die verschiedenen Gruppen gehen. Wir wollen zusammen im Advent uns eine Verheißung anschauen. Und diese Verheißung steht in Jesaja 7, wurde 2700 Jahre von jetzt an in der Vergangenheit ausgesprochen durch den Propheten Jesaja. Und ich darf mich euch da heute wieder mit reinnehmen. Mein Name ist Christian Rauschling, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Wir schauen uns diese Jesaja 7 Stelle an, Vers 13 und 14. Ihr werdet sehen, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird sie Immanuel, Gott ist mit uns, nennen. Das ist diese Verheißung, die über dem kommenden Messias, über Jesus, auf den wir gerade in der Adventszeit warten, ausgesprochen würde. Dieser Mann wird Immanuel heißen. Und wir wissen ja schon, er heißt nachher Jesus. Aber dieses Immanuel, Namen haben im israelischen Background immer eine Bedeutung. Und diese Bedeutung heißt, Gott ist mit uns. Er ist mit uns. Das ist diese wichtige Nachricht, was das Volk Israel dazu gebracht hat, weiterhin dran zu glauben, Gott wird bei uns sein. Wir lesen weiter in Matthäus 1, die Verse 21 bis 23. Da wird jetzt beschrieben, da sind wir jetzt bei 2000 Jahre vorher, also jetzt bei Geburt von Jesus. Sie, also Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch die Propheten gesagt hatte. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen, dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Diese Doppelbedeutung, Immanuel und Jesus, das ist das, woran wir unsere ganze Hoffnung als Christen setzen. Immanuel, Gott ist mit uns. Wir sind nicht allein auf dieser Erde. Wir müssen uns nicht allein abmühen. Wir haben nicht diese Unsicherheit, dass wir nicht wissen, passt das in der Gottesbeziehung, sondern Gott ist mitten unter uns. Er baut sein Reich in dir und mir. Der Heilige Geist lebt in dir. Da ist ein Gott, der uns nahe ist. Und die zweite Botschaft, Jesus, dieser Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Er rettet uns aus aller Schuld und Sünde raus. Und er ist derjenige, der viel mehr ist als irgendwie ein theologisches Konzept, sondern diese zwei Namen, die sind eine Lebenszusage. Die sind eine Zusage, die du und ich jeden Tag ganz praktisch nehmen kann. Ich kann mich morgens vor den Spiegel stellen und sagen, Gott, du bist da. Du bist gegenwärtig auf meinem Leben. Du bist jetzt hier. Du bist Immanuel, der Gott, der mit mir ist. Und ich kann das auf das Zweite mich stellen, wenn wieder Leute mich versuchen niederzumachen oder wenn der Teufel mir sagt, ich genüge nicht und du kannst doch das nicht und du hast das nicht drauf und passt das überhaupt und kannst du dir sicher sein, dass Gott dich liebt, dann habe ich Jesus. Und diese Aussage von Jesus heißt, Gott rettet und Gott ist gestorben für dich und für mich, für meine Schuld und Sünde und er ist mein Retter. Diese zwei Sachen sind, wie gesagt, kein theologisches Konzept, sondern es ist eine Zusage in dein Leben rein. Und wir dürfen immer wieder neu empfangen, was es heißt, mit Gottes Nähe, mit dieser Sicherheit in ihm geborgen zu sein, aufzuwachsen. Ich will das nochmal kurz hervorheben, weil ich das letzte Mal nicht gemacht habe, warum das so was Besonderes ist. Überlegt euch mal ein bisschen, in welche Zeit, in welches Götterverständnis diese Aussagen hineingefallen sind. Ich habe im Deutschunterricht damals viel über griechische Göttersagen lesen müssen. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte, König Agamemnon von Agamemnon, der König von Griechenland, hat ein Heer zusammengestellt, hat das ganze Heer in seine Schiffe reingenommen und dann war Artemis, die Göttin von Griechenland, beleidigt mit ihm und er dümpelt auf dem Mittelmeer rum. Ein Gott, der mit mir beleidigt ist. Das war die Vorstellung, die damals im griechischen Götterbild da war. Und dieser König, kommt, redet mit Artemis und sagt, was soll ich tun? Und der Artemis fällt nichts Besseres ein als Opfer deine Tochter. Die griechische Name. Ich glaube, sie heißt Epiphigenia. Sagt ihr, bring die um und dann schenke ich wieder Wind. Damit kannst du mich als Gott wieder beruhigen. Das war die Vorstellung, was so im Thema rund um Israel war. Schauen wir uns die Baalspriester an. Von denen wissen wir, dass sie immer wieder richtig üble Opfer machen mussten. Schau dir die Geschichte von Jona an, der geschickt wird nach Ninive, um dem Volk zu sagen, ihr sündigt. Wir wissen mittlerweile ein bisschen von Ninive, diese Stadt wurde irgendwann komplett platt gemacht von den Assyrern, aber man hat jetzt in Ausgrabungen Bibliotheken gefunden und konnte diese Texte wieder zu übersetzen. Man weiß ein bisschen, wie diese Leute in Ninive drauf waren. Der eine König hat einen Krieg geführt und hat sämtliche Jungfrauen des anderen Volkes umbringen lassen und hat eine Pyramide gebaut aus den Köpfen und hat ihn nachher angezündet, weil das ihm sein Gott gesagt hat, dass er das machen soll. Das war das Götterbild, das Menschen in der Umwelt Israels hatten. Und wenn wir ein bisschen in andere Religionen reinschauen, hat keine Religion diese Sicherheit, die wir haben. Dieses Gott ist mit uns. Das ist was Besonderes. Jeder Muslim muss bis zum letzten Gericht zittern, ob er es geschafft hat, ob er heilig genug war, ob er genügend sich an die 5 Säulen des Islams gehalten hat. Jeder Buddhist muss Angst haben, dass er nicht doch wieder als Ratte wiedergeboren wird und damit es verkackt hat in seinem Leben mit dem ganzen, wie er sein Leben auf die Reihe kriegen sollte. Nirgendwo gibt's diese Sicherheit, die Jesus sagt, wo er sagt, ich bin bei dir. Und ich bin es, der dich rettet. Nicht deine Leistung ist es. Nicht dein Können ist es. Nicht deine Anstrengung ist es. Ich, Jesus, bin's, der dich rettet. Und ich bin bei dir jeden Tag. Du musst nicht zittern und dich beweisen vor mir als Gott, sondern ich bin da. Ich bin gegenwärtig über deinem Leben. Ich weiß nicht, ob wir uns an diese Botschaft nicht schon zu arg gewöhnt haben als Christen, dass wir das nicht zu arg schon denken, ist ja normal, ja, dass Gott da ist. Das weiß ich, seit ich ein kleines Kind bin. Aber hey, lass dir es nochmal auf der Zunge zergehen. In die Umwelt, in das Wissen über Götter, wo hier der Gott von Israel reinspricht, war das nicht normal. War es nicht normal, dass ein Gott sagt, ich will bei dir sein. Ich will gegenwärtig sein in deinem Leben. Ich will dich unterstützen. Ich will mit dir sein. Meine Gnade und meine Treue werden dich ein Leben lang begleiten. Deine Güte jagt mir nach, was wir gerade gesungen haben. Das ist eine biblische Aussage. Können wir das wieder neu glauben? Können wir da wieder stärker drin werden? Ich glaube, dass wir uns nochmal neu bewusst werden müssen, was bedeutet das, dass Immanuel in unserem Leben ist, dass seine Gegenwart auf unserem Leben ist. Und was ich heute mit euch machen will, ist, wir gucken uns heute relativ viel Bibelstellen an, wo Gott über seine Gegenwart spricht und er uns seine Treue, seine Gegenwart verspricht. Und vielleicht sind es Bibelstellen, die du immer wieder mal für dich beten kannst. Und immer wieder, wenn das an dir nagt, wenn du es nicht glaubst, wenn du es nicht spürst, wenn du nicht merkst, dass Gott gerade bei dir ist in deinem Leben und wenn du dich in einer Krise fühlst oder denkst, wieder von dir völlig überzeugt bist, dass du alles selber geschaffen hast, was du so verdient hast um dich rum, in beiden Fällen sagt Gott, nee, ich bin bei dir. Und es ist meine Gnade und meine Güte. Das fängt schon früh an und ich möchte euch ein bisschen hinweisen, dass es nicht nur Jesus ist, der sagt, ich bin bei dir, sondern dass es Gottes Charakter ist. Deshalb gucken wir uns heute auch ein paar Bibelstellen aus dem Alten Testament miteinander an, wo genau das gesagt wird, ich bin bei dir. In 5. Mose 33, Vers 12 spricht er über die 12 Stämme und er sagt eine Sache besonders über Benjamin, einen der Stämme Israels. Als Liebling des Herrn soll er in Sicherheit leben. Der Herr wacht über ihn Tag für Tag und bleibt bei ihm. Gehen weiter zu einem kleinen Propheten, Sephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich sehr über dich und geht in seiner Liebe über deine Fehler hinweg. Er jubelt über dich voller Bewunderung. Das ist der Gott des Alten Testaments. Und ich höre manchmal Predigten, wo Leute sagen, ja, der Gott des Alten Testaments, da geht's immer nur um Gericht, da geht's immer nur um Tod. Das hat doch nichts mit Gnade zu tun. Das ist dieser Gott, an den wir bis heute glauben, der, dem sein Charakter schon immer Gnade war und dem sein Charakter schon immer war, ich möchte mit euch Menschen in Berührung kommen. Die ganze Geschichte des Volk Israels ist eine Geschichte, wo Gott sagt, ich bin nicht da oben allein im Himmel, sondern ich binde mich an Menschen. Ich fange an, in Kontakt zu kommen. Ich lebe mit ihnen zusammen. Ich verzeihe ihnen an so vielen Stellen. Ich bin an so vielen Stellen, werde ich greifbar als Gott. Das ist keine Geschichte von einem fernen Gott, der irgendwo Gericht hält, sondern eine Geschichte von einem Gott, der schon immer in Kontakt kommen wollte mit dir und mit mir. Und wir wollen uns heute ein bisschen genauer angucken, was passiert denn, wenn die Gegenwart Gottes über uns ist? Was macht das mit dir und mit mir? Was bedeutet das? Und wir wollen uns an zwei Sachen angucken. Wie gesagt, einmal aus dem Alten Testament. Ich will mit euch einen Teil von Psalm 91 lesen. Dieser Psalm 91 hat eine spannende Geschichte genommen während Corona. Wir haben den, falls ihr euch erinnert, im ersten Lockdown haben wir euch den per E-Mail geschickt und haben gesagt, hey, macht einen Gebetsspaziergang allein zu zweit und betet diesen Psalm. Betet um den Schutz Gottes. Und das haben viele auch gemacht. Es ging leider ein bisschen auch in eine Richtung, dass ich Leute erlebt habe, die als Christen dann gesagt haben, ich benutze es so ein bisschen wie so ein Zauberspruch. Also ich muss mich nicht impfen lassen, weil da steht ja, dass die Seuchen mich nicht erwischen werden. Ich glaube, das ist nicht die Idee von diesem Psalm. Die Idee ist, dass dieser Psalm darüber redet, wie gern Gott unser Bewahrer ist, uns einen Schutzraum schenken will, uns einen Raum schenken will, wo wir wachsen und gedeihen können, wo wir erleben können, dass er mit uns ist. Und wir lesen mal zusammen mit diesem Gedanke der Gegenwart des Gottes diese ersten 7 Verse. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Gewaltigen die Nacht verbringt, der sagt wie ich über den Herrn, meine Zuflucht ist er und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Ja, er rettet dich vor dem Netz des Jägers, vor dem verderbenbringenden Pfeilspitzen. Er breitet seine Schwingen aus über dir. Unter seinen Flügeln findest du Zuflucht. Wie ein Schild schützt dich seine Treue, wie eine Schutzmauer umgibt sie dich. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, weder vor den Gefahren in der Nacht drohen, noch vor den Pfeilen, die am Tag daherfliegen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, weder vor der Pest, die sich heimlich ausbreitet, noch vor den Seuchen, die offen wüten. Auch wenn 1000 neben dir fallen und 10.000 an der rechten Seite, dich wird das Unglück nicht erreichen. Dieser Psalm redet über diesen Schutzraum Gottes, über diese Gegenwart, wo wir bewahrt werden, wo seine Gegenwart ganz praktisch unser Leben bewahrt. Und der Beter des Psalms, der sieht Gott als Schutz an, als Flügel, die er über uns ausbreitet. An anderer Stelle in dem Psalm gibt's diese schöne Stelle, wo Gott sich mit einer Henne verglichen wird, die ihre Flügel über ihren Küken ausbreitet. Ich finde das so ein schönes, so ein bewahrendes Bild. Und trotzdem, was wir manchmal nicht raushören, ist, dass dieser Psalm über Tod, über Krieg und über Krankheit redet. Dieser Psalm verheimlicht überhaupt nicht, dass es das gibt in unserem Leben. Er sagt auch nicht, dass das niemals kommen wird. Im Gegenteil, dieser Psalm redet über diese Krisen. Aber er sagt, was möglich ist in dem Moment, wenn ich in der Gegenwart Gottes auch in Krisenzeiten bleibe. Er macht darin eine Zusage. Diese Zusage heißt, Gott ist mit dir in Bedrängnis, in Krankheit, in Anfechtung. Und dieser Gedanke, der darf tief in unser Herz reinfallen. Das wünsche ich mir, dass das dieses Immanuel ist, das mit uns geht in diese Adventszeit hinein. Dass wir wissen, Gott ist nicht fern, wenn Krisen und Bedrängnis da sind. Er ist es genau in diesen Phasen, der uns Schutzraum bietet. Ich habe euch 3 Stellen mitgebracht, die ein bisschen das aus dem Alten Testament beleuchten. Psalm 46, Vers 2 bis 4. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Ganz berühmt ist Psalm 23, selbst im dunklen Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Oder Jesaja 43, Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir und die Ströme werden dich nicht fortreißen. Das sind überall Zusagen Gottes, dass seine Gegenwart in harten Situationen mit uns sind. Diese Verse heißen alle, es gibt Schutz. Diese Verse sagen nicht, es wird Sturmfreiheit geben in deinem Leben und es wird immer nur Sonnenschein sein, sondern diese Verse sagen, wenn es stürmt, bin ich da. Wenn die Wassermassen an dir reißen, ich bin da. Ich bin bei dir. Ich halte meine Hand über dir. Gottes Nähe ist uns verheißen, besonders in Krisenzeiten. Und ich bete drum, dass du das auch erleben darfst. Dass dann, wenn es an dir rüttelt und schüttelt, dass du es dann wissen darfst, er ist da, er ist gegenwärtig. Lass uns eine berühmte Geschichte von Jesus im Neuen Testament gucken, die auch diese gleiche Aussage hat. Und zwar gucken wir uns an die Bootsfahrt mit Jesus, wo er einschläft, mitten im Sturm. Markus 4, Vers 35 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Menschenmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es denn dir gar nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werd still, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Die Frage dieser Jünger ist eine Frage, die ich Gott ab und zu auch schon gestellt habe. Und vielleicht hattest du auch schon solche Situationen. Macht's dir denn gar nichts aus, dass ich gerade leiden muss? Juckt's dich denn gar nicht, dass ich gerade krank bin? Ist es dir eigentlich völlig egal, was gerade mit mir passiert? Ich weiß nicht, ob du solche Punkte in deinem Leben kennst. Und ich hoffe für dich, du kennst sie nicht. Aber meine Lebenserfahrung würde sagen, dass jeder von uns irgendwann mal an solche Punkte kommt. Und diese Frage ist eine gute, eine menschliche Frage. Die ist okay. Die dürfen wir bei Jesus loswerden. Und ihn ab und zu mal gefühlt wachzurütteln und zu sagen, Jesus, was soll denn das? Das ist, glaube ich, kein Fehler. So dürfen wir mit Jesus reden. Wir dürfen unseren Leid, unseren Zweifel, unsere Themen zu ihm bringen. Aber ich finde so besonders, wie Jesus antwortet. Jesus sagt, hey, habt ihr denn immer noch keinen Glauben? Übersetzt könnte man sagen, habt ihr es denn noch immer nicht gelernt, dass ich mit euch bin? Habt ihr es denn immer noch nicht verstanden, dass ich Immanuel bin? Habt ihr es denn immer noch nicht kapiert, was es bedeutet, wenn ich mit euch unterwegs bin? Und ich glaube, diese Frage von Jesus müssen wir auch immer wieder zulassen in unserem Leben. Zu merken, wenn wir so in Zweifeln an Themen rankommen, war ich mir vielleicht doch nicht bewusst genug, dass er mit mir ist? War ich mir doch nicht bewusst, dass er derjenige ist, der mir einen Schutzraum bietet, wo ich wachsen und gedeihen darf, wo er mich unterstützt? Und auch wenn Krankheiten, auch wenn Pest und sonst was und was auch immer da kommt, auch wenn es stürmt in meinem Leben, Gottes Gegenwart ist da. Ich glaube, dass wir dieses Bewusstsein, ich bin bei dir und was das bedeutet, besonders in den Zeiten, wo es stürmt, dass wir das immer wieder neu lernen dürfen. Jesus spricht es an ein paar Stellen noch uns zu. Die Geschichte mit Jesus endet ja nach 33 Jahren, dass er bei uns ist, dass er uns mit uns ist, dass er Immanuel ist. Aber er macht was in dem Moment, wenn er geht und er sagt, hey, da wird jemand kommen, das wird für euch sogar noch besser sein als Jesus. Jesus, der an einem Ort auf dieser Welt war, verkündet uns, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt. Und dieser Heilige Geist, der lebt nicht nur irgendwo in Israel und wir können irgendwie Texte über ihn lesen, sondern er lebt in dir und mir. Wir haben den Heiligen Geist bei uns. Mehr Nähe geht nicht. Ist einfach nicht möglich. Und dieser Heilige Geist ist jetzt jeden Tag bei uns. Jesus sagt es uns in Matthäus 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und da meint er genau das. Ich gebe meinen Heiligen Geist auf diese Erde. Und ihr werdet mit ihm zusammen euer Leben begehen. Ihr habt ihn als Gegenwart Gottes jeden Tag, wenn ihr aufwacht und wenn ihr ins Bett geht. Im Psalm 121, Vers 3 bis 4 steht sogar, Gott schläft und schlummert nicht. Da gibt's keine Phasen, wo er zwischendurch aussteigt und zwischendurch weg ist oder wegguckt. Seine Gegenwart ist immer bei uns. Hebräer 13, Vers 5. Ich lass dich nicht im Stich und geb dich nicht auf. Glaube wächst dort, wo wir anfangen, seine Gegenwart in unser Leben einzuladen. Glaube ist ja manchmal so ein bisschen ein abstraktes Wort für uns. Aber lass es mich heute mal runterbrechen. Glaube ist, dass du glaubst, dass Gott da ist. Dass er gegenwärtig ist in deinem Leben. Dass er wirken will, dass er hineinwirken will. Das ist Glaube, der trägt, der Halt gibt. Das ist dieser Glaube an den Jesus, der ein Meer stillen kann, der uns schützen kann vor Krankheit und vor Sorgen. Jesaja 41, Vers 10, das ist mein Konfirmationsspruch. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und helfe dir. Ich halte dich fest mit meiner rechten Hand, die für Gerechtigkeit sorgt. Können wir das glauben, dass Gott mit uns ist, dass er bei uns ist? Und können wir es für unser Leben irgendwie praktisch machen? In der Bibel gibt es zwei Geschichten, die einmal ein negativ und einmal ein positives Beispiel sind für die Gegenwart Gottes auf unserem Leben. Und ich will euch beide nicht vorenthalten. Wir fangen mal mit der Negativgeschichte an. Wir hatten es vor kurzem mal über Propheten und dass das kein schöner Job war. Also es gab Propheten, die durften nie heiraten. Es gab Propheten, die haben immer Trauer getragen. Die durften nichts mehr ordentliches essen, mussten sehr lange Zeit fasten, durften sich von der einen Seite zur anderen Seite wälzen. Und einer dieser Propheten, die echt ein hartes Urteil bekommen haben, war Hosea. Dieser Hosea hat eine Zeichenhandlung am Volk Gottes vollziehen müssen. Der hat gesagt, ihr als Volk, ihr seid so untreu. Ihr seid so wenig bindungsfähig. Ihr seid so wenig fähig, mit mir als Gott in Verbindung zu leben. Und ich werde euch ein Zeichen geben, wie das ist. Und dieser Prophet Hosea hat als Zeichenhandlung eine Prostituierte geheiratet. Hat mit der mehrere Kinder bekommen. Die Kinder haben so tolle Namen wie Gott hat dich verworfen. Du hast mich verlassen. Es gibt keinen Gott mehr für Israel. Das waren so ungefähr die Namensbedeutungen von diesen Kindern. Und was Gott dem Volk damit sagen wollte, sie sagt, hey, ihr seid so ähnlich wie Männer, die zu einer Prostituierten rennen. Ihr seid so wenig bindungsfähig, ihr sucht euch eure Liebe, käufliche Liebe irgendwo und verlasst sie dann sofort wieder. Und ihr seid wie diese Prostituierte, die für Geld, Nähe und Intimität eintauscht, aber dann sofort wieder zum nächsten Mann rennt. Das ist dieses Beispiel, wo Gott dem Volk zeigen wollte, hey, so verhaltet ihr euch. Und das ist schon ganz schön harte prophetische Kost, oder? Dass wir oftmals unsere Bedürfnisse an Stellen befriedigen, wo sie nicht hingehören. Dass wir nicht fähig sind, in Beziehungen mit Gott zu bleiben. Dass wir nicht fähig sind, mit ihm zusammen wirklich eine gesunde, lebenslange Bindung einzugehen. Der Gott, der uns als seine Braut ausdrückt, der dieses Bild von Hochzeit benutzt, zu sagen, hey, so will ich mit euch zusammen sein, so will ich mit euch leben, der gibt eine richtige Ohrfeige aus mit dieser Geschichte von Hosea und Gomer, so hieß die Frau. Das ist das Negativbeispiel, wie wenig wir manchmal fähig sind, mit Gottes Gegenwart umzugehen, mit ihm in Beziehung zu bleiben, täglich uns wieder neu mit ihm zu verbinden. Und mit unseren ganzen Bedürftigkeiten und Bedürfnissen, mit unseren Sorgen und Nöten zu Gott zu rennen und bei ihm zu bleiben. Und als positives Beispiel habe ich vor kurzem eine Szene in der Bibel nochmal gelesen, die mich sehr berührt hat. Und zwar ist es die Szene von Johannes und Jesus beim Abendmahl. Uns wird beschrieben, wie Johannes ganz liebevoll seinen Kopf an die Brust von Jesus anlehnt. Wie da eine Beziehung ist, die richtig auch Nähe ausdrückt, die dieses, hey, ich lasse mich an Jesus Brust sinken. Er hat so viel negative Geschichten erzählt beim Abendmahl. Er hat darüber geredet, dass er sterben wird, dass es das letzte Mal ist, dass er mit seinen Jüngern zusammen ist. Und Johannes lehnt sich an seine Brust an und lässt sich von ihm in den Arm nehmen. Ich glaube, beides zeigt uns, wie wir reagieren können auf diese Nähe Gottes. Beides ist ein Hinweis drauf, was Gott sich wünscht. wie er mit uns in Beziehung bleiben will, wie er uns nah bleiben will. Ich möchte dich einladen, dass du dieses Immanuel täglich in deinem Leben implementierst, dass du täglich es einübst mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Sorgen, deinen Krisen, deinen Nöten, mit den guten Sachen, mit den Sachen, die du feierst, mit all dem zu Jesus zu rennen. Und dass wir uns so eine Nähe und eine Beziehungsebene zu Jesus aufbauen, dass wir auch so Leute sind, die sich bei ihm zu den Füßen hinsetzen und sagen, Jesus, guck mal, so geht's mir gerade. Ich möchte ganz nah bei dir sein. Ich möchte von dir hören. Ich möchte von deiner Nähe, von deinem, ja, von dem Wissen, was dein Herz bewegt gerade. Immanuel ist eine Lebenszusage. Darüber habe ich ganz am Anfang geredet. Gott ist mit dir und er lädt dich ein, dass du deine Stürme, deine Krisen, aber auch deine guten Zeiten mit ihm zusammen verbringst. Fürcht dich nicht, denn ich bin bei dir. Diese Jesaja 41, Vers 10 Stelle. Ich weiß nicht, welche dieser Bibelstellen heute dich berührt hat, aber vielleicht kannst du welche davon mitnehmen in deinen Alltag. Vielleicht kannst du das implementieren, dass du immer wieder sagst, nee, Jesus, du bist da. Und wenn meine Gefühle mir was anderes sagen, ich darf wissen, du bist da. Kommt ihr als Lobpreisteam nach vorne und ich würde gerne mit uns beten, dass wir wirklich einen Beziehungsaufbau mit Jesus machen, dass wir anfangen, in eine Vertrautheit mit ihm zu kommen, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, mit ihm zusammen auch ja, von ihm zu hören. Lass uns zusammen aufstehen und ich möchte ein Gebet sprechen für uns und danach gehen wir in die Lobpreiszeit. Jesus, danke, dass du derjenige bist, der uns zusagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du bist derjenige, der uns zusagt, dass wir uns nicht fürchten brauchen, weil du da bist, weil du anwesend bist. Du hast uns vor vielen hunderten Jahren zugesagt, dass du Immanuel bist, der Gott, der mit uns ist. Und Herr, du siehst aber auch unsere Unfähigkeit, dass wir immer wieder von dir wegrennen, immer wieder unsere Bedürfnisse an Stellen stillen, die einfach ungut sind, die uns auch nicht gut tun, dass wir uns ablenken lassen von so vielen Dingen in unserem Alltag, dass wir uns immer wieder auch den Lügen des Teufels glauben, der sagt, dass Gott abwesend ist, dass Gott nicht sprechen kann, dass Gott nicht wirken will und kein Interesse an uns hat. Herr, wir legen dir all das hin und wir sagen dir ganz neu, Jesus, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dich einladen, dass deine Gegenwart tagtäglich über unserem Leben ist. Und wir wollen dich einladen, dass du es bist, der uns führt und leitet, der uns immer wieder Zeiten schenkt, wo wir erleben dürfen, egal wie weit es stürmt, du bist mit im Boot. Und du schläfst nicht, du verpennst die Situation nicht, sondern du bist anwesend. Und wir dürfen dir glauben, dass deine Gegenwart uns trägt, Tag für Tag. Danke, Jesus, dass wir einen Psalm 91 haben, den wir zusammen beten dürfen. Und um deinen Schutz, dass du unseren Schutz und unsere Burg bist, dass wir das tief glauben dürfen in unserem Leben, Herr. In deinem Namen. Amen.